diese Offenbarung, die der Herr uns gibt, sie ist so eine Anregung für unsere geistliche Erfahrung. Wenn wir vom Wasser des Lebens reden, das ist ja nicht irgendwo, es gibt ja nicht irgendwo eine Stelle, wo wir hingehen können und uns dieses Wasser holen, sondern, ja, wo ist denn das Wasser heute? Ich dachte, es wäre vielleicht doch gut, nochmal zwei Verse zu lesen aus Johannesevangelium. Einmal Johannes 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies sagte er aber von dem Geist. Wir reden heute einerseits von Wasser des Lebens, aber andererseits wir reden von dem Geist. Also in uns hinein, bei unserer Wiedergeburt, sagt das Wort, hat der Herr uns von Neuem geboren. Und er hat seinen Geist in uns gegeben. Und der Geist in uns ist dieses Wasser des Lebens. Deswegen können heute aus unserem Inneren Ströme lebendigen Wassers fließen. Deswegen brauchen wir keine Pilgerfahrt irgendwohin machen. Wir müssen nicht wo suchen gehen. Ja, wo ist es denn, das Wasser des Lebens? Es ist in unserem Geist. Aus unserem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist so eine Grundlage, die wir wissen können, der wir festhalten und auf die wir uns auch verlassen können. Ich meine, in der Versammlung ist es klar, der Geist fließt, oder? So viele Geschwister, selbst manchmal, wenn man noch irgendwoher abgeholt werden muss oder was ablegen muss, irgendwie, wenn man ein bisschen mitmacht, man kann doch was mitkriegen und sogar viel mitkriegen. Und dann, ja, wenn wir woanders sind, zu Hause, an der Arbeit, wo immer, ja, was machen wir denn dann? Wo ist denn das lebendige Wasser dann? Ja, es ist in unserem Geist. Und deswegen, es ist so nahe. Wir rufen zu ihm und wir werden gefüllt mit dem Geist. Noch ein Vers, Johannes 5. Wir haben ihn auch schon gelesen, ab Vers 39. Vielleicht können wir es alle mal zusammen lesen. Ihr durchforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und jene sind es, die von mir zeugen. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um ewiges Leben zu haben. Ja, wo ist denn das ewige Leben? Was sagt ihr? Wie haben wir ewiges Leben? Ja, wir brauchen das Wort, gell? Was machen wir? Wir lesen nicht nur das Wort, sondern wir kommen zu ihm. Wir trinken, aber wir essen auch. Und nur wenn wir auch zu ihm kommen, dann haben wir auch ewiges Leben. Ist es nicht ein wichtiger Hinweis? Ja, wir müssen auch zu ihm kommen. Es wäre nicht gut genug, wenn wir nur das Wort lesen, wenn wir nur drin graben. Wir wollen auch Leben haben. Vielleicht können wir einfach weitergehen jetzt. Wir wollen ja heute Morgen auch Gemeinschaft haben über den Baum des Lebens. Und vielleicht können wir unser Altes Testament auch hervornehmen. Alle, die nehmen wollen, mögen auch nehmen. Alle, die lesen wollen, mögen mitlesen. Offenbarung 22 ist ja auch ein Rückgriff oder eine Fortsetzung von 1. Mose. Gell? Dort in 1. Mose, Gott hat den Menschen gemacht. Aber was hat er mit dem Menschen gemacht oder für den Menschen gemacht? Er hat dort einen Garten gepflanzt. Das ist wunderbar, finde ich. Vielleicht können wir lesen in 1. Mose 2, Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, im Osten, und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern, und von dort aus teilt er sich und wird zu vier Armen. Also das ist hier schon wunderbar zu sehen. Der Baum des Lebens, der Garten Eden, und dann ist hier noch zu sehen ein Strom. Diese Dinge gehören zusammen, haben damals zusammengehört und im Neuen Testament auch, aber erst wieder in Offenbarung. Es ist sehr geheimnisvoll. Der Baum des Lebens, er ist in der ganzen, im Neuen Testament, wenn ich mich nicht sehr getäuscht habe beim Suchen, tauchte erst in Offenbarung auf. Er war ja verschlossen. Wir gehen gleich noch ein bisschen ein auf diese Geschichte, auf diesen Bericht, wie der Weg verbaut wurde. Aber hier sehen wir jetzt erstmal einen Garten, den Gott gepflanzt hat. Es ist nicht schön. Der Mensch wurde nicht nur geschaffen, ein Haus hingestellt und her, sondern Gott hat ihn in einen Garten gesetzt. Wir reden hier schon von einem richtigen Garten, gell? Nicht so ein Mehrfamilienhausgarten, wo irgendwo der Hausmeister zweimal im Jahr den Rasen mäht und sonst nicht viel zu sehen ist. Das ist eine Wiese. Wir reden hier von einem Garten, von Gott angelegt ein Garten. Und wenn Gott einen Garten anlegt, dann ist es schon was Besonderes. Da lässt sich's aushalten. Da kann man reichlich genießen. Da ist der Baum des Lebens. In der Mitte des Gartens gibt's einen Baum des Lebens. Der verkörpert geradezu das Leben. Und wisst ihr, wir haben ja in dieser Zeit viel von Leben gesprochen. Und was ist eigentlich Leben? Was ist Leben? Wie kann man Leben festmachen? Kann es zu Netto gehen, zum Lebensmittelladen? Da gibt es nirgends Leben zu kaufen. Du kannst es nicht als Rohstoff kaufen. Leben ist Leben. Leben ist ein Geheimnis. Leben, ja, Leben, es ist der Herr selber. Und in diesem Baum des Lebens, da ist das Leben verkörpert. Ja, du kommst zu diesem Baum und du hast Leben. Ist das nicht wunderbar? Ein Baum des Lebens. Es ist Leben selbst. Wir wollen leben. In dem Baum ist das Leben. Und es ist natürlich nicht der Baum, sondern es ist ja auch ein Bild, ein Hinweis auf den Herrn selber. Er ist Leben. Alles an ihm ist Leben. In ihm war Leben, sagt Johannes Evangelium. In ihm war Leben. Ja, wo gibt's Leben? Also ein bisschen Lebendigkeit, ja klar, da kannst du das Radio aufdrehen, da ist es vielleicht auch ein bisschen lebendige Musik, aber das ist nicht von was wir heute reden. Das ist eine Lebendigkeit, aber Leben, es ist der Herr selbst. Der Herr ist das Leben und Baum des Lebens, ja, es ist der Herr. Es könnte so wunderbar sein, oder? Ein Garten, ein Baum des Lebens, es gibt sogar noch andere Bäume, es gibt keinen Mangel. Und dann gibt's da noch einen Baum, ja, wie schon gesagt wurde, der ist unheimlich kompliziert. Den kann man gar nicht mit einem Wort beschreiben. Er heißt der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ja, da wird's kompliziert. Klingt aber auch so ein bisschen interessant, oder? Ist so ein bisschen, wie sagt man so schön, dialektisch, oder? Nicht nur gut, nicht nur böse, gut und böse. Und dazu noch Erkenntnis. Ja, das ist doch eine feine Sache, oder? Würde der moderne Mensch, würde da durchaus was dran finden können. In der Schule, was kriegen alle Schüler beigebracht in den weiterführenden Klassen? Dialektische Erörterung. Die Dinge von verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Hab nicht nur deinen Blick, schau von anderen Seiten drauf. Positive Argumente, negative Argumente, gut und böse. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Und dieser Baum steht auch da. Da habe ich schon irgendwo das Wort Tod gehört. Genau, was steht eigentlich hinter diesem Baum, außer diesem schönen, schillernden Namen? Oder, naja, schön ist die Frage, aber schillernd. Was steht dahinter? Der Herr sagt, wenn du von diesem Baum isst, wirst du sterben. An diesem Tag wird der Mensch sterben. Also eigentlich könnte man auch sagen, es ist der Baum des Todes. Wenn der Baum des Todes so hieße, wer würde dann noch davon essen? Ich wundere mich, dass manche Leute diese Schächtelchen kaufen, wo unten schon draufsteht, dass es tödlich endet. Aber bei diesem Baum, da ist es auch schon angekündigt. Es ist der Baum, der den Tod bringt. Der den Tod in die Menschheit gebracht hat dann schlussendlich auch, weil der Mensch doch davon gegessen hat. Kapitel 2, nochmal, Vers 15. Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, ihn zu bebauen und zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Also die Dinge waren benannt. Sie waren eindeutig benannt. Kapitel 3 geht es weiter. Da ist die Schlange auch noch. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Listige Frage. Da wird nicht der Baum der Erkenntnis in Frage gestellt, sondern da wird mal ein Gespräch angefangen. Hat Gott denn gesagt? Ja, es wird auf Gott verwiesen. Die Schlange zitiert sie? Nee, sie zitiert nicht. Sie hinterfragt, sie verdreht eigentlich. Sie legt etwas in das Hirn des Zuhörers hinein. Ja, sollte Gott gesagt haben, von allen Bäumen soll man nicht essen? Nee, hat er nicht gesagt. So, du antwortest und schon bist du mitten im Gespräch mit der Schlange. Und so ist es dann hier auch. Da sagt die Frau zu der Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen. Und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagt die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Jetzt kommt natürlich eine platte Lüge, eine platte Unwahrheit. Aber die kommt erst im Schritt 2. Die kommt nicht gleich. Zuerst kommt dieses Fragen, dieses Überleg mal und wie ist das eigentlich? Und dieses Verwischen, dieses ins Gespräch kommen über die Dinge, aber da fängt was an zu verschwimmen. Ein Baum, der beworben wird. Ein Baum, der angedient wird dem Menschen. Er war nicht zum Essen. Aber da ist jemand, der macht Werbung dafür. Da steht jemand dahinter. Da ist jemand, der hat da Interesse dran, dass von diesem Baum gegessen wird. Und es fehlt heute leider ein bisschen die Zeit, aber wir wissen, denke ich, die meisten oder alle, dass schlussendlich sowohl die Eva als auch der Adam von diesem Baum gegessen haben und dann ging es wie eine Kette von Dominosteinen des Verderben los. Zuerst haben sie erkannt, wie sie sind, nackt. Ihr Fleisch haben sie gesehen. Dann haben sie sich versteckt, sie haben sich selber geholfen. Und als Gott mit ihnen Gemeinschaft haben wollte, musste er sie erstmal rufen. Dieser Baum hat das Verderben hineingebracht. Und dieser Baum hat am Ende ja tatsächlich Erkenntnis gebracht. Das ist ganz interessant, ihr müsst mal lesen. Gott bestätigt es in einer gewissen Weise, dass jetzt Erkenntnis da ist. Aber er hat gleichzeitig auch den Weg zum Baum des Lebens abgeschnitten. Vers 22 bis 24. Der Mensch ist geworden, wie einer von uns zu erkennen, Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch vom Baum des Lebens nimmt und isst und ewig lebt. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes, den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Also das ist die Geschichte. Der Weg zum Baum des Lebens ist seit 1. Mose 3 am Ende blockiert, verschlossen. Gott hat es nicht mehr erlaubt, den Menschen davon zu essen. Bis auf den ersten Blick möchte man eigentlich sagen, bis Offenbarung 22, gell? Also der Baum des Lebens taucht in dieser Form tatsächlich auch nicht mehr auf, bis Offenbarung 22. Also jetzt auch, wenn man das Neue Testament betrachtet. Aber wenn wir hier an diesen Weg denken, den Weg zum Baum des Lebens, der verschlossen war, dann wissen wir ja doch, dass der Herr den Weg frei gemacht hat. Als der Herr gekreuzigt wurde, ist ein Weg frei gemacht worden. Ja, im Tempel, also in diesem physischen Tempel in Jerusalem, da wurde der Vorhang zerrissen. Von oben nach unten. Also kein Mensch hat es getan, sondern von oben her wurde der Vorhang zerrissen und der Weg wurde freigemacht. Hebräer 10 sagt es auch, Vers 19, weil wir denn nun Brüder durch das Blut Jesu Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns geweiht hat als neuen und lebendigen Weg. Also hier gibt es auch einen Weg, einen neuen und einen lebendigen Weg. Und dieser Weg, der ist freigemacht worden. Durch den Tod des Herrn, durch seine Auferstehung, ist der Weg freigemacht worden. Ich würde sagen, letzten Endes ist auch der Weg zum Baum des Lebens freigemacht worden. Deswegen können wir heute auch Gemeinschaft haben über den Baum des Lebens, ohne dass wir nur über die Zukunft sprechen, über das, was noch kommt, sondern wir können heute sehen, den Herrn, wie er uns sich offenbart als Wasser des Lebens, aber auch als der Baum des Lebens. Wir zu ihm kommen und ihn essen. Essen, da ist wieder das Stichwort, gell? Brot gibt's zu essen, aber auch Frucht gibt's zu essen. Auch die Frucht des Baumes des Lebens können wir essen. So reich. Aber wir müssen kommen und wir dürfen kommen. Wir sollen uns auch gegenseitig ermutigen. Wisst ihr, das hat mir in der zweiten Versammlung sehr gefallen, wie der Bruder berichtet hat. Er hat gehört, wie andere gemeinsam zum Wort gekommen sind. Und seine Frau sagte, komm, wir gehen dahin. Und er ist auch hin. Lass uns doch alle solche sein, die entweder selber hingehen oder jemand anders noch mitnehmen, sagen, komm, lass uns doch gemeinsam essen. Lass uns doch uns nähren von dem Baum des Lebens. Junge Geschwister, wenn ihr zusammenkommt, man kann Verschiedenes machen, aber gemeinsam zum Baum des Lebens kommen, komm, lass uns essen. Es ist so kostbar. Weißt du, das finde ich an dieser Konferenz schön. Wir können ja wieder Gäste haben. Bei uns sind auch Geschwister und das ist so kostbar, gemeinsam zum Herrn zu kommen. Die Versammlung ist wunderbar. Aber außerhalb der Versammlung, morgens noch vorm Frühstück oder nach dem Frühstück oder abends noch gemeinsam was vom Herrn essen, das ist so wunderbar. In der großen Runde kommt nicht jeder zum Zug. Es hat vielleicht auch nicht jeder den Mut. Kann ich gut verstehen. Aber wir haben so einen Weg. Wir können gemeinsam den Herrn essen. Und wir können gemeinsam diese Übung auch haben. Lass uns doch essen. Und der Herr, er wird so reich für uns sein. Er ist so reich. Und das baut uns wirklich auf. Baut uns auf zu seiner Gemeinde. Ich möchte doch heute auch ein bisschen den Baum der Erkenntnis ausführen, weil es wäre nicht ausgewogen, nur vom Baum des Lebens zu sprechen. Wir wollen uns ganz nach dem Baum des Lebens ausstrecken, das auf jeden Fall. Und es ist auch der Baum, von dem wir essen. Aber es ist auch gut, ein bisschen darüber Bescheid zu wissen, da ist noch was anderes. Und interessanterweise auch, wenn man Offenbarung 22 weiterliest, da gibt's noch manches anderes. Und ich muss euch sagen, jedes Mal, wenn ich es lese, da wundere ich mich. Da denke ich, das gibt's doch nicht. Jetzt sind wir am Ende der Bibel. Die Herrlichkeit ist da, die Stadt ist gebaut, das neue Jerusalem, der Strom des Lebens, der Thron, der Baum des Lebens. Und dann gibt's hier am Ende auch noch andere. Da gibt's noch Menschen, die Lüge lieb haben und tun. Es gibt noch Hunde, Zauberer, Unzüchtige. Meine Güte. Aber es muss dazu gesagt werden. Wir kamen heute Morgen drauf, dass es sicher auch für uns in der heutigen Zeit dazu gesagt werden muss. Da ist noch was anderes. Da ist noch der Baum der Erkenntnis. Da ist noch der den Tod bringen will. Da ist noch die Schlange, die uns Werbung macht für den Baum der Erkenntnis, die ein Gespräch anregen will über den Baum der Erkenntnis. Das ist noch da. Der Herr sagt, der Baum ist nicht zum Essen. Ja, was heißt das nun? Heißt, wir brauchen keine Erkenntnis, oder? Alle Erkenntnis lassen wir. Wir wollen nur noch leben. Also die Wahrheit, die bleibt schon bestehen. Es gibt wunderbare Verheißungen darüber, wie wir den Herrn erkennen. Sagt er nicht, dass ein besonderes Kennzeichen des neuen Bundes ist, dass wir ihn alle kennen? Das ist eine Erkenntnis, die ist überragend. Die bleibt, die baut auf, die brauchen wir. Nach der strecken wir uns aus. Und deswegen kommen wir auch zum Wort. Deswegen lesen wir auch die Wahrheit. Deswegen graben wir auch im Wort, weil wir ihn erkennen wollen. Wir gehen auch nicht oberflächlich nur mit dem Wort aus, ja, Hauptsache, ich bin gerettet und der Rest, der kommt schon von allein. Nein, wir wollen ihn ganz erkennen. Wir wollen die Wahrheit der Schrift erkennen. Wir lieben sie. Aber wie Johannes 5 auch sagt, wir wollen zu ihm kommen. Wir wollen keine Erkenntnis, die irgendwo alleine dasteht, eine Erkenntnis, die in sich gut genug ist, eine Erkenntnis, die dich begeistert, aber am Ende vom Herrn ablenkt, eine Erkenntnis, die so hoch ist, dass sie dich von den Geschwistern wegbringt. Das ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Erkenntnis, die von Christus wegbringt, ist Erkenntnis von Gut und Böse. Ich habe mir überlegt, was ich heute dazu noch sage, und es fällt einem vieles ein. Aber der Herr muss es uns auch immer wieder zeigen, und der Herr möchte uns auch lehren zu unterscheiden. Lehre mich zu unterscheiden, Herr. Das gibt keinen Katalog. Manchmal muss man sagen, da merkt man schon irgendwie, wie man abrutscht. Kennt ihr das? Manchmal ist man so in seinem eigenen drin und denkt, ah ja, das passt, zack, wow. Und danach plötzlich merkst du, das hat alles irgendwie gepasst, aber es war nicht der Herr. Wir müssen unterscheiden, lernen, dem Herrn zu folgen, seinen Leiten zu folgen. Es ist schon ein Geheimnis. Als die Brüder in Apostelgeschichte unterwegs waren, haben sie sich leiten lassen von dem Geist. Und wisst ihr, was dort auch immer wieder auftaucht, dass sie bezeugen, dass sie den Eindruck hatten. Manchmal hört man jemand sagen, mir hat der Herr gezeigt, da muss ich jetzt hin, das muss ich jetzt machen. Ich will es niemand absprechen, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe den Mut meistens nicht. Nicht, was die Wahrheit anbelangt. Der Herr hat mir gezeigt, dass er auferstanden ist. Da können wir felsenfest überzeugt sein. Der Herr hat uns gezeigt, dass es uns ewiges Leben gibt, wenn wir an ihn glauben. Er hat uns gezeigt, dass er seine Gemeinde baut. Das sind Dinge, da sind wir felsenfest überzeugt. Aber ich meine jetzt, wenn der Herr uns leitet, wenn wir denken, ein bisschen vorsichtig sein und dranbleiben. Der Herr hat vielleicht geleitet und das ist wunderbar, aber bleib dran. Sonst bist du den ersten Schritt noch richtig gegangen und die nächsten 20 bist du woanders gelandet. Es ist ein Geheimnis. Unterscheiden ist ganz oft einfach ein Dranbleiben am Herrn. Ein Dranbleiben am Baum des Lebens. Wir haben nicht so wie im Alten Testament, da gab es ja diese Lose, Licht und Recht. Die konnten wir befragen, da gab es eine Antwort. Ganz spannend, ziehen wir in Krieg? Ja, ziehen in Krieg. Da gab es eine Antwort. Aber im Neuen Bund ist es ein schrittweises Leiten, ein schrittweises Erkennen, was Leben ist. Es gibt kein Schema. Es gibt keine Antwort. Selbst wenn du jemand fragst, ja, manchmal fragen wir jemand, das ist auch gut. Am besten zuerst den Herrn und dann jemand fragen. Und wenn man den gefragt hat, nochmal den Herrn fragen. Am Ende, wir wollen dem Herrn folgen. Wir wollen dem Leben folgen, dem Leben Raum geben, dem Leben Schritt für Schritt folgen. Vom Baum des Lebens uns nähren. Ein sehr bekanntes Beispiel über Erkenntnis, die nicht weiterhilft, die zum Tod führt, ist Römer 7. Also ich finde, Römer 7 zeigt es sehr plastisch. Da beschreibt ja Paulus, wie er erkennt das Gute. Er sagt sogar, er will das Gute tun. Erkenntnis von Gut und Böse. Er sagt in Römer 7, Vers 19, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Er hat es erkannt, aber er tut es nicht. Aber das Böse, das hat er auch erkannt, das ich nicht will, das führe ich aus. Das ist auch ein großes Merkmal dieser Erkenntnis. Sie ist auf den ersten Blick oft sehr spannend, ansprechend, faszinierend, aber keine Kraft, keine Kraft. Du weißt das Gute, du kannst es alles benennen und dann, wenn du es tun willst, war es nur Erkenntnis gewesen. Fällst du doch in diesen Bereich des Bösen. Und du merkst es sogar, das ist nicht schrecklich. Du weißt, was gut ist, du kannst es nicht tun, dann tust du das Böse und dann merkst du auch noch, dass es das Böse war. Schrecklich, die Erkenntnis. Es ist tot. Paulus hat dem einen ganzen Abschnitt, ja, einen Römerbrief gewidmet. Ich denke, es ist auch nötig, das im Auge zu haben. Es ist manchmal die Gefahr, dass wir auch in so einen Bereich hineinrutschen, dass wir die Erkenntnis, weil sie eine bloße Erkenntnis von Gut und Böse ist, wie sie uns zum Tod bringt. Wir müssen zu ihm kommen. Das hat Paulus dann auch gemacht, gell? In Römer 8. Da sagt er, Vers 1 ist so, gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht. Das ist Leben. Das ist nicht nur ein Verständnis, sondern es ist auch eine Erfahrung, die sich verändert. Mal schneller, mal langsamer, aber da ist etwas am Wirken. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Da ist eine andere Kraft da, die macht frei. Das ist der Herr selber. Davon wollen wir noch mehr. Davon wollen wir schöpfen. Davon wollen wir essen, dass wir so gekräftigt sind. Das betrifft uns alle. Die Jüngsten, die lernen zu essen. Die Babys lernen zu essen. Wir Erwachsenen, wir essen auch. Wir lernen manchmal unsere Ernährung wieder umzustellen an die Gegebenheiten des höheren Alters anzupassen. Und wer noch älter ist, der muss sich manchmal sogar zwingen zu trinken. Ich brauche eine starke Ermutigung. Du trink doch. Und es wirkt Wunder bei älteren Leuten. Genug trinken. Genug essen bewirkt Wunder. Vielleicht sind wir in unserem Glauben gar nicht mehr so jung. Vielleicht sind wir schon 10 Jahre dabei, 20, 30, weiß nicht wie viele. Trinken bewirkt Wunder. Essen, vitaminreiche Kost bewirkt Wunder. Der Baum des Lebens bewirkt Wunder. Wir lassen uns nicht auf diese Schiene heben. Ja, das war am Anfang von deinem Glaubensleben. Jetzt. Das habe ich früher gemacht. Früher. Das Leben, da habe ich so eine starke Berührung gehabt. Aber heute, ist heute die Erkenntnis, die zum Ziel bringt, ist, nachdem du einen starken Anfang im Leben gemacht hast, wird es in der Erkenntnis vollendet. Ja, heute, da gibt es ganz neue Erkenntnis. Guck mal, hast du dir das schon angeguckt? Hast du dir das schon angeguckt? Eine neue Erkenntnis. Was wir brauchen, ist der Baum des Lebens. Der Baum des Lebens ergibt auch Kraft, ergibt reiche Versorgung. Es gibt hier noch verschiedene Verse. Vielleicht nehmen wir noch einen von 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 5. Da sagt er von Menschen, die eine Form der Göttlichkeit haben, ihre Kraft aber verleugnen sie. Auch von diesen wende dich weg. Ja, da ist wieder dieser Aspekt von der fehlenden Kraft. Eine Form der Göttlichkeit. Ja, da ist was. Da wird über Dinge Gottes geredet. Aber es ist nur eine Form. Keine Kraft. Es ist dazu geeignet, die Seele anzuregen. Es kitzelt so ein bisschen. Manchmal wühlt es auch auf. Es arbeitet. Da kocht was. Und es muss raus. Es muss mal gesagt werden. Spätestens wenn es kocht, muss der Herr uns erretten. Müssen wir auch sehen, es ist wahrscheinlich nicht das Leben gewesen. Es passiert uns allen manchmal. Bei dem einen passiert es bei dem Thema, dem anderen bei jedem Thema. Irgendwas bringt jeden von uns zum Kochen. Und manche Sachen kannst du nicht vermeiden. Manche Sachen, wenn die Kinder uns zum Kochen bringen, du kannst ja die Kinder nicht wegschicken. Die muss der Herr uns retten. Aber wisst ihr, manche Sachen können wir auch wegschicken. Sagt Paulus dem Timotheus hier, von diesen wende dich weg. Können wir uns wegwenden? Was sagte mir neulich jemand? Den Browser bereinigen hilft manchmal, damit man nicht so viele Dinge angezeigt kriegt, die einen in irgendeine Richtung lenken. Es gibt Möglichkeiten, was uns aufwühlen will, was uns wegbringt von der Gemeinschaft mit dem Herrn und leider sogar manchmal von der Gemeinschaft miteinander. Von diesem wende dich ab. Wir können unsere Computer und Smartphones nicht wegwerfen. Wir brauchen sie für verschiedene Dinge im modernen Leben. Wir müssen auch das eine oder andere informiert sein. Aber es gibt auch einen Punkt, wo wir uns wegwenden können und sollen. Auch von diesem wende dich weg. Das sind die Dinge, die von außen kommen. Aber sie sprechen ja auch etwas in unserem Inneren an. Entweder die Seele. Die Seele wird von ungeistlichen Dingen oft angeregt. Aber es gibt auch den Geist. Der Hebräerbrief sagt ja, dass wir die Unterscheidung von Seele und Geist brauchen. Der Herr will unterscheiden, will, dass wir einen Unterschied machen. Und an der Stelle sagt er ja, es kommt durch das Wort. Das Wort dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist. Es macht eine Scheidung und dann hilft es uns, den Geist zu wählen. Ja, ist das nicht so ein Weg, den Geist zu wählen? Der Geist ist gut für den Aufbau. Der Geist ist gut für das Wachstum. Das Seelische, es sieht nur gut aus. Sieht der Erkenntnis nach gut aus, aber der Frucht nach tot. Deswegen sagt der Geist und Seele müssen unterschieden werden. Es ist nicht einerlei. Es ist nicht alles gut. Ja, lass uns doch mal probieren, wie es damit wäre. Unterscheide Seele und Geist. Unterscheide, was kommt auf dieser seelischen Ebene und was kommt vom Geist. Viel das Leben wählen, viel zum Wort kommen, viel Gemeinschaft suchen, das hilft zu unterscheiden. Unterscheiden nur der Theorie nach ist oft gar nicht so einfach. Wer kann von uns unterscheiden, wenn du eine Liste gibst? Ist das Geist? Ist es Leben? Ist es die Seele? Ist es Tod? Es ist schwierig. Und wir müssen es auch gar nicht. Aber wir können das Leben wählen. Und wir nehmen das Wort und das Wort macht einen Schnitt. Es scheidet in uns Seele und Geist, damit der Geist auch gestärkt wird, damit wir vom Geist regiert werden, damit wir an der Quelle des Baumes des Lebens sind. Und es gibt auch einen Geschmack. Hat jemand von euch schon mal eine Ernährungsumstellung gemacht? Vielleicht, weil der Arzt gesagt hat, nicht mehr so viel Zuckerhaltiges, nicht mehr so viel Fetthaltiges. Wenn du das mal gemacht hast, aus welchem Grund auch immer, und dann kriegst du wieder was richtig Süßes, Fettes angeboten. Das ist regelrecht fast schon ein Ekel, ruft es in einem hervor. Irgendwie, man hat so, hat sich jetzt wochenlang an was Gesundes gewöhnt und jetzt kommt da jemand mit so einem Batzen Fett. Ich will heute nicht über Ernährung sprechen und jeder ernähre sich so, wie der Herr es ihm erlaubt. Aber was ich sagen möchte, unsere geistliche Ernährung, gute geistliche Ernährung, die gibt so ein scharfes Unterscheidungsvermögen. Da kannst du sofort merken, das ist einfach nichts. Das tue ich mir nicht an. Dafür gebe ich meine Zeit nicht her. Vom Geschmack war die Rede. Wenn du viel frisches Obst gegessen hast, wie schmeckt dann die Konservendose? Wir können nicht immer nur frische Sachen essen im menschlichen Leben, aber geistlich können wir es. Warum willst du die Konserve nehmen? Nimm doch das Leben. Der Herr ist doch da. Er ist doch frisch, er ist doch lebendig. Das Wort ist da. Es ist reich, es schmeckt gut und es bewahrt uns. Dann ist es gar keine Frage mehr. Dann ist es nicht die Frage, ja, darf ich das gerade noch? Oder das kann man schon noch machen. Geht gerade noch. Ich merke schon, es ist nicht mehr so, aber das kann ich schon. Das musste ich mir jetzt mal zu Gemüte führen. Wisst ihr, was mir gefällt in Offenbarung 22, Vers 2? Und auf dieser Seite des Stromes und auf jener war der Baum des Lebens. Also dort, in Offenbarung 22 und im Geist, haben wir die Chance, von der einen Seite und von der anderen Seite von Leben eingerahmt zu sein. Ja, manchmal denkst du, das Leben ist noch in Sicht, da ist noch Leben drin. Aber eigentlich, wenn wir Offenbarung 22 lesen, ist die Frage, sind wir eingerahmt von Leben? Von beiden Seiten. Wir können es auch vom Herrn einfordern. Wenn wir nur noch von der einen Seite sehen, können wir auch dem Herrn sagen, Herr, bring mich zu der Mitte der Straße. Hey Jesus, auf dieser Seite und auf jener war der Baum des Lebens. Das wählen wir und dafür geben wir uns hin. Und wenn wir uns hingeben, ist es oft auch so eine Errettung. Ich glaube, wir werden die nächsten Versammlungen noch mehr drauf kommen. Diese Hingabe, sie rettet uns oft auch. Sie hilft uns dienen. In der Kinderversammlung dienen, in der Schülerversammlung dienen. So eine praktische Errettung hilft uns, Leben zu wählen. Für die Kinder Leben zu suchen, den Herrn zu suchen, damit wir etwas auszuteilen haben. Eins möchte ich noch sagen, hier gibt es auch eine Frucht. Der Baum des Lebens trägt Frucht und es ist ein besonderer Baum. Der Baum des Lebens bringt 12 Früchte und seine Frucht jeden Monat. Also für jeden Monat ist was da. Nicht nur an der Konferenz, nicht nur zweimal im Jahr in Konferenz ist oder dreimal, nicht nur am Sonntagmorgen, sondern es ist Reichtum da, es gibt keinen Mangel. 12 Mal und jeden Monat. 12 Früchte und jeden Monat. Da ist die Fülle. Die Fülle können wir auch nehmen, schöpfen davon, essen davon und auch dann am Ende sehen, wie der Herr auch es gibt für seine Gemeinde. In 1. Mose 2, da ist der Garten, wo der Baum des Lebens ist. In Offenbarung, da ist die Stadt. Gell? Wir haben es diesmal nicht so mit dazu genommen. Wir können ja nicht alles auf einmal betrachten, aber es ist auch gut, das im Hinterkopf zu haben, wo dieser Baum steht. In der Stadt, da gibt es einen Baum. Manchmal haben wir Mühe, vielleicht alleine zum Baum des Lebens zu kommen. Aber in Gemeinschaft ist der Baum des Lebens so nahe. Wir gemeinsam den Herrn suchen. Es soll auch in allen Dingen im Gemeindeleben unser Kennzeichen sein, unser Anliegen, unser, ja, auch die Herrlichkeit im Gemeindeleben soll sein vom Leben, vom Baum des Lebens, der seine Frucht jeden Monat gibt. Lob den Herrn und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Nationen. Heilung gibt's auch noch, aber wir wollen essen vom Baum des Lebens. Und lass uns in dieser Übung sein, auch jetzt, wenn wir die Versammlungen haben. Wenn wir zusammen sind, vielleicht in Häusern, ja, lass uns doch viel kommen zum Baum des Lebens. Trinken vom Wasser des Lebens. Es ist nicht nur ein Bild, sondern der Herr will uns ganz in diese Wirklichkeit hineinbringen. Lob den Herrn.